Herzlich willkommen, eine neue Folge. Hier ist Berlin gewinnt mit Olympia, unser Olympia-Podcast rund um das Thema olympische und paralympische Bewerbung. Sportlerinnen und Sportler zu Gast und zwar alle 14 Tage hier bei mir, was mich total freut. Und es geht immer so ein bisschen auch um die Geschichten hinter den Sportlerinnen und Sportlern, das, was sie erlebt haben, aber vor allem das, was auch olympische oder auch paralympische Spiele für meine Gäste bedeutet. Denn das ist oftmals mehr als nur sportlicher Erfolg. Und was bedeutet es eigentlich, darum zu kämpfen, olympische und paralympische Spiele nach Berlin zu holen, nach Deutschland zu holen? Darüber wollen wir reden, auf welche Chancen da sind, aber auch, was unsere Gäste den Kritikern der Idee entgegenbringen. Mein Gast heute ist vielfache Hockey-Nationalspielerin und sie ist eine Zehlendorfer Wespe gewesen, denn ihre Karriere hat sie vor einem Jahr beendet, aber sie hat unter anderem die olympische Bronzemedaille mit der deutschen Mannschaft 2016 in Rio de Janeiro gewonnen, außerdem zweimal auch bei weiteren Spielen dabei gewesen, nämlich in Tokio 21 und auch in Paris 24. Und ich habe sie im Vorgespräch gefragt, sag mal, wie oft hast du denn jetzt eigentlich für Deutschland gespielt? Waren es 169 oder doch 179? Es gibt so unterschiedliche Zahlen zu finden. Fakt ist auf jeden Fall weit mehr als über 150 Mal, aber ich habe auch gelernt, Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler wissen das oftmals gar nicht so genau. Es ist einfach immer nur schön, für Deutschland zu spielen. So geht's auch Charlotte Stapenhorst, mein heutiger Gast. Herzlich willkommen.
Danke, Matthias.
Du hast dich mit deinen Länderspielen, du hast immer gerne für Deutschland gespielt, aber du weißt es nicht aus dem Kopf.
Ich habe wahnsinnig gerne für Deutschland gespielt. Es war immer dieses absolute Nonplusultra, wenn man für die auflaufen durfte, für die Danas.
Ist der Name der Damen-Nationalmannschaft.
Genau. Ich muss sagen, ich kann dir, glaube ich, sagen, warum die Hockeyspieler und Spielerinnen das nicht so genau wissen, weil die Kombination aus Hallenhockey und Feldhockey ja immer zusammengezählt wird, dann wird es mal nicht zusammengezählt und irgendjemand hat dann mal den Überblick verloren und der Deutsche Hockeybund hat es nie aufgeklärt. Deswegen, ich sag immer so, weiß ich nicht, so roundabout 179 und fertig.
Nehmen wir die 179. Also, Charlotte, so oft für Deutschland gespielt, für die Zehlendorfer Wespen gespielt. Bist du eine Berlinerin?
Ich bin Berlinerin, bin in Zehlendorf geboren, aufgewachsen, bei den Wespen groß geworden.
Du bist ein richtiges Eigengewächs und dieser ganze Verein ist ja so wahnsinnig stolz auf dich. Das ist dir schon bewusst, ne?
Ja, das ist wirklich richtig besonders, muss man ehrlich sagen. Ich komme natürlich ab und zu noch jetzt vorbei und bin auch als Co-Trainerin jetzt ab und zu dort. Und es ist, die Wertschätzung ist ganz, ganz bereichernd. Wunderschön, ja.
In einer Sportart, die vor allem immer dann, wenn Olympische Spiele stattfinden, total im medialen Fokus sind. Wir hatten auch hier in Berlin, da erinnere ich mich gerne dran, eine wunderbare Hallenweltmeisterschaft zum Beispiel 2018 mit einer pickepackevollen Max-Schmeling-Halle damals, sehr, sehr besonders. Es gab diverse, auch andere große Turniere in Deutschland. Dann ist immer so ein bisschen der Fokus schon da beim Hockey. Gerade zu Olympia, wenn es um Medaillen geht, dann immer sehr. Und die deutschen Hockeyfans sind ja auch, wenn man mal die letzten 30 Jahre nimmt, sehr, sehr verwöhnt. Was hat dich zum Hockey gebracht und was hat für dich den Ausschlag gegeben, ey, das ist mein Sport?
Zu Hockey bin ich, ja, meine Geschwister. Ich habe drei Brüder, zwei davon sind älter als ich, die haben mit Hockey angefangen und irgendwann ging es dann damit los, dass die Medaillen und oder Pokale mit nach Hause gebracht haben und die kleine Charlotte dann dachte, hey, das will ich auch.
Das heißt aber eher so, das war noch im Jugendbereich.
Das war noch ganz klein. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Hockey zu spielen. 5, 6 Jahren irgendwie so in dem Dreh. Und genau, über meine großen Brüder da hingekommen, den wollte ich natürlich nacheifern und so sein wie die. Und ich glaube, es war dann 2004, als die Damen in Athen bei Olympia Gold geholt haben.
Da warst du 9 Jahre alt.
Genau, 9 Jahre alt. Mhm. Und da habe ich die nach Hause kommen, zurück in die Vereine kommen sehen. Ich war, glaube ich, beim BRC zu Besuch oder habe die in Tegel abgeholt oder so, genau weiß ich nicht mehr, aber jedenfalls sehe ich da diese Goldmedaille um deren Hals hängen und denke so, das könnte was sein, was ich auch möchte. Und ich glaube, da ging es so langsam los und dann ist es natürlich noch wahnsinnig verspielt und man hat noch nicht so ein richtiges, konkretes Ziel. Aber da wurde das allererste Mal Charlotte mit Olympia in Verbindung gebracht und damit habe ich dann angefangen, darauf hinzuarbeiten, dass ich unbedingt da teilnehmen möchte.
Bei einem großen Ausbildungsverein, das muss man schon sagen, bei einem großen, traditionsreichen Verein, natürlich neben dem BHC, im Berliner Südwesten, die Zehlendorfer Wespen, das ist sicherlich auch in Hockey Deutschland ein Begriff über Jahrzehnte, muss man dazu sagen. Und du hast aber diesen Verein nie verlassen, ne? Oder bist
doch,
du
doch, irgendwann... Doch, ich bin dann ausgewandert, sagen wir mal so.
Als Kind meine ich jetzt, oder als Jugendliche.
Nee, das ging nicht.
Sondern du hast deine Ausbildung komplett dort gemacht. Ne? Du bist dort zur Nationalspielerin gereift.
Genau.
Ja,
ja, ist da komplett groß geworden. Ich bin dann mit 18, gab es eine Ansage vom U21-Trainer, ich soll doch bitte erste Liga spielen. Da bin ich dann mal kurz für ein Jahr zum TuS Lichterfelde gewechselt, um dort erste Liga zu spielen, damit ich dann die WM, die Heim-WM von der U21 mitspielen darf.
Mhm.
Und dann nach dem Abitur bin ich nach Hamburg gezogen und habe dann da lange beim UAC gespielt, beim Uhlenhorst Hockey Club, und habe aber Wespen für mich rein vom Herzen her nie verlassen. Nee.
Und trotzdem ist es ja als Profi im Hockey, wenn man für Deutschland spielt, wenn man in einem der besten Vereine Deutschlands beim UHC in Hamburg auch eine Riesentradition dann auch spielt und Bundesliga und so weiter, das ist ja jetzt kein Hobby. Also Hockey ist ja wirklich auf allerhöchstem Niveau, das muss man dazu sagen, ein Leistungssport, vergleichbar mit Fußball, mit Handball, mit Volleyball, eben was diese klassischen Mannschaftssportarten angeht, aber es ist am Ende doch ein Hobby, weil du ja komplett dich um deine Berufsausbildung nebenbei kümmern musst. Ne? Das war bei dir genauso.
Korrekt. Also das war nie der Punkt, war nie so, du machst jetzt nur Hockey. Es war immer klar, okay, nebenher muss studiert werden oder eine Ausbildung gemacht werden. Also Ausbildung würde rein von der Zeit her gar nicht funktionieren, weil wir morgens und abends trainieren, und dann war klar, okay, das passt nicht. Dann hat man versucht, sich einen Studiengang rauszusuchen. Ich habe mich für die Architektur entschieden und denke dann im Nachhinein so, ja, also das hätte man zeitlich auch anders hinkriegen können. Das ging nämlich gar nicht gut zu kombinieren.
Das war eine Challenge.
Das war eine komplette Challenge. Also ich hatte wirklich ganz doll liebe Professorinnen und Professoren, die mich da durchgebracht haben und einiges durchgelassen haben und mich eben auch ich war in Australien, ich war sonst wo und haben alles immer digital versucht mit mir zu machen. Da kam dann Corona natürlich irgendwann als Vorteil, weil man alles online machen durfte. Aber es war von vornherein klar, ich gehe nach Hamburg und dann muss ich studieren, weil wir einfach nicht genug, oder wir kommen währenddessen sehr gut klar, die Sporthilfe, kommen wir später nochmal drauf, die ist natürlich das absolute Nonplusultra in der Unterstützung, aber ansonsten ist da ganz, ganz wenig, und deswegen ist klar, nebenher wird sich irgendwas überlegt, was dann nach der Karriere gemacht werden kann.
Und ein Damen-Hockey-Bundesligaspiel, wenn jetzt der UHC gegen, was weiß ich, selbst wenn es in Hamburg ein Derby ist, gegen HT, gegen den Havestehuder, THC oder so, da sind dann vielleicht schon mal 200, 300 Zuschauer, manchmal sogar auch mehr, aber so ein stinknormales Hockey-Bundesligaspiel
in Zehlendorf.
Neuss oder in Zehlendorf oder weiß der Himmel wo, das kann dann auch schon mal vor 50 Leuten oder auch 30 Leuten stattfinden. Also wir reden da nicht von vollen Stadien. Das ändert sich dann manchmal in Richtung Endrunden um die deutschen Meisterschaften. Da sind dann schon viele Leute auch, oder zum Teil zumindest viele Leute da, wenn ich jetzt an ein sehr schönes Stadion in Mannheim denke zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass du jetzt ein Leben in Saus und Braus vor dem Applaus von tausenden Menschen als Hockey Profi führst. Das ist schon krass, obwohl ihr zu den Besten der Welt gehört, ne?
Ja, das ist schon, in Deutschland ist es sehr besonders, weil ich habe eine Saison in Holland gespielt, das ist ganz anders. Da kommen dann halt wirklich 500, 600 Leute für ein Spiel her. Das ist jetzt auch nicht unbedingt deutlich mehr, aber es ist schon, die Wertschätzung ist schon eine andere, und die Wertschätzung in Deutschland anderen Sportarten gegenüber, wenn sie nicht Fußball heißen, ist manchmal schon, da muss man schon schlucken, und das ist, vielleicht ist es aber auch deswegen, dass wir nie den Spaß an der Sache verloren haben, weil wir gemerkt haben, es ist nicht komplett Beruf. Mhm. Also vielleicht ist es mehr Hobby, was dann irgendwann ein bisschen zeitlich eskaliert ist, aber
jeden Tag Training,
ja, genau,
es manchmal zweimal, ne?
Irgendwann ein bisschen zu große Ausmaße angenommen, aber dadurch hat man nie den Spaß verloren, weil es war klar, okay, also reich wirst du damit nicht, und das machst du, weil du Spaß dran hast.
Ja. Und für dich war also klar, ich muss einen Beruf erlernen. Hast dich dann für die Architektur entschieden? Hast du das auch abgeschlossen?
Genau, habe jetzt einen Master, ja.
Fertige Architektin?
Das ist mal erst nach 2 Jahren Berufserfahrung. Da bin ich jetzt noch nicht, aber auf dem Weg dahin.
Genau. Okay, aber das ist das. Und du arbeitest heute auch in dem Beruf?
Genau, ich arbeite bei einer Projektentwicklerfirma und suche aber noch die richtige Passion nach dem Sport.
Okay, darüber reden wir noch, weil das finde ich ganz spannend. Aber dieser Podcast geht ja auch um das Thema Olympia. Und du hast gerade etwas gesagt, als du 2004 die deutsche Damen-Nationalmannschaft, die Danas, gesehen hast. Da waren, Gott, war da Fanny Rinne und so waren dabei, ne? Barbara Vogel, Das ist die
Natascha
Truppe.
Keller, mein absolutes Keller. Idol.
Natascha Keller, auch aus Berlin übrigens, auch eine langjährige Bekannte, die unsere Fahne getragen hat in London. Mein Gott, eine Hockeyspielerin, kommt übrigens auch aus einer Hockeyfamilie, da war ja auch der Papa bei Olympia und der Opa
alle.
Und so. Alle. Egal, andere Geschichte. Es geht ja um Olympia. So, und die kleine Charlotte will zu Olympia. Und das hast du ja dann 2016 bei deinen ersten Spielen insofern geschafft, dass ihr gleich in Anführungsstrichen eine Medaille gewonnen habt. Jetzt war das aber auch eine Zeit, wenn eine deutsche Damen-Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen antritt, dann war immer klar, zumindest sage ich das jetzt mal so als Fan, Deutschland spielt um eine Medaille. Hast du diesen Druck früh gespürt?
Zum Glück nicht. Ich glaube, das hätte mich wahnsinnig doll gestresst. Ich muss sagen, dass das, wie du sagst, es ist schon irgendwie, geht in den Hockeykreisen rum. Wir sind die erfolgreichste Teamsportart in Deutschland, wenn es um Medaillen geht in Olympiazyklen. Aber in dem Jahr 2016, weil davor 2012 in London das ziemlich doll schiefgegangen ist bei den Mädels, war es nicht so der Riesendruck auf uns in dem Sinne, sondern es war klar, okay, wir sind weltranglistenmäßig recht weit nach unten gerutscht, sodass die Erwartungen von außen nicht so doll da waren. Natürlich waren die innerlichen groß, weil du fährst zu Olympia, um jedenfalls beim Hockey eine Medaille zu gewinnen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für andere Sportlerinnen und Sportler auch ein Dabeisein ist alles. Das war bei uns nie so. Sodass der externe Druck nicht so doll war und für mich dann auch nicht, weil ich so stolz war, nominiert zu werden, weil das einfach auch mit vielen Themen vorher, mit Verletzungen und einer Gehirnerschütterung und irgendwie gar nicht so richtig, glaube ich, überhaupt wieder zurück kann und so. Also gab mehrere Faktoren, die mich so doll ausgebremst haben, dass ich am Ende einfach echt richtig doll stolz darauf war, dass ich überhaupt dabei bin. Und dann hatte ich sehr gute Führungsspielerinnen, die uns da durchgebracht haben bis zu dieser Medaille.
Allen vorweg.
Janne Müller-Wieland
aus Hamburg, Kapitänin, langjährige Kapitänin dieser Hockey-Nationalmannschaft, plus noch ein paar andere, muss man dazu sagen.
Auf jeden Fall.
Eine Riesentruppe damals. Ja. Aber du sagst gerade etwas und da hört man den ganzen Stolz raus. Ich war so stolz, nominiert zu werden, weil da bist du ja, du kannst eine gute Saison in deinem Verein spielen, egal wo du spielst, jetzt Inland, Ausland, das wird dann schon beobachtet, du bist Kandidatin, aber ob der Bundestrainer dich dann mitnimmt oder nicht, in dem Fall war es ein Bundestrainer, hat man jemals eine Bundestrainerin bei den Damen?
Ich habe das, jetzt ist eine Bundestrainerin, aber ich hatte bis jetzt nur Männer.
Eine. Du hattest immer die Männer, damals war es
Jamilon Mölders,
genau. Und so, dann sagt, ruft er dich dann an, klingelt dann das Telefon und sagt so, Charlotte, du bist am Start?
Das gab's auch. Das war in Tokio, war die Nominierung übers Telefon. In Rio, also die vor den Olympischen Spielen in Rio, war die Nominierung vor Ort in Düsseldorf.
Okay, Lehrgang.
Oder in Köln,
oder?
In Düsseldorf. Wir hatten einen Lehrgang und saßen im Besprechungsraum am Ende des Lehrgangs. Der Lehrgang, den kannst du dir ja vorstellen, wie der ungefähr war, wenn Klaas am Ende wird für Olympia nominiert. Der war bescheiden.
Bescheiden?
Im Sinne von einfach alle wahnsinnig aufgeregt.
Alle aufgeregt. Es sind mehr da als mit können.
Korrekt. Also naja, wir sind 24 Leute in dem Lehrgang und am Ende kommen 18 mit.
Das heißt,
und davon von den 18 sind ja 2 P-Akkreditierte. Also das wird dann nochmal richtig aussortiert.
Was bedeutet P-Akkreditiert?
P-Akkreditiert sind die Personen, die beide, sind eine Torhüterin und eine Feldspielerin, die mit zu Olympia reisen, aber nur eingesetzt werden dürfen, wenn eine Spielerin oder eine Torhüterin sich verletzen.
Das heißt also, der eigentliche Kader besteht aus 16 Spielerinnen plus 2 Ersatzleute,
Korrekt.
Die erst dann ran dürfen. Sprich, du gehst mit 2 Torhüterinnen, eine dritte als P-Akkreditierte.
Nee, du gehst nur mit einer Torhüterin im Kader rein und hast einen Ersatz, genau.
Und die kommt dann erstmal in die andere?
Genau.
Oh krass, okay.
Also das ist dann sozusagen der 16er Kader plus die 2 und dann sitzt du da im Besprechungsraum.
Und es sind aber 24 in diesem Raum.
Ja, das ist ein ganz schrecklicher Tag, wirklich. Also das möchte ich keinem empfehlen.
Und die können alle Hockey spielen?
Die können alle sehr, sehr gut Hockey spielen. Die sind alle total gute Hockeyspielerinnen, menschlich natürlich auch alle eine Riesenbereicherung für so eine Mannschaft. Und dann muss der Trainer sich vorher mit seinem Staff überlegen, wen er da mitnimmt und für wen ja auch Träume beendet werden. Ne? Also manche sind dann am Ende ihrer Hockeykarriere und wollen dann noch einmal zu Olympia und die dürfen dann nicht mit. Und dann sitzt du da und wartest darauf, dass das Slide kommt und denkst, hoffentlich ist mein Gesicht da dabei. Weil die Leute, die dann sozusagen mit Porträt dargestellt wurden.
Mit 16?
Nee, der hat davor, hat er auch noch irgendwie 10 Minuten was erzählt, da habe ich aber keine Erinnerung mehr dran, weiß ich nicht, was da kam.
Und dann kommt
eine Seite, das ist so eine PowerPoint-Präsentation.
Ein Slide mit 16 Gesichtern?
Und eine, dann steht da oben zwei, oder die Torhüterin, die Verteidiger, Mittelfeld und Sturm und dann ist da dein Gesicht hoffentlich dabei. als ganz,
aber das ist
sorry,
eine Slide. Und du sitzt dann da und guckst auf dieses Slide in so einem Raum und dann, wo ist mein Name? Oh Gott.
Ganz schlimm. Und ich saß dann da so, hab gesehen und hab dann erstmal so gemacht. Hat mir der Trainer am Ende meinte, dann so, mir, na, hast du dich gefreut? Ich so, ja, natürlich habe ich mich gefreut. Saß dann da, hab mich kurz gefreut und hab dann aber, dann guckst du halt in die Runde, weil wenn du dich gesehen hast, denkst du, oh ja, wer ist denn eigentlich nicht nominiert? Und dann guckst du in die Runde und dann war klar, also das endete dann, diese Besprechung endet mit diesem Slide und dann kann jede Person den Raum verlassen, wann sie möchte. Und dann, ja, gehen die meisten natürlich, die nicht nominiert sind, sofort raus. Und
das sind dann 6.
Korrekt. Und dann geht es am Anfang, also das ist halt der schmale Grat, ne? Wenn du es vor Ort mit allen gemeinsam machst, kannst du natürlich versuchen, die Personen aufzufangen, weil es gibt ja auch dann eventuell Freundschaften, die dann da deine beste Freundin wird dann nicht mitgenommen und dann versuchst du die irgendwie wieder einzufangen.
Hattest du das?
Ja, das hatte ich in Paris.
Okay, krass.
Mhm. In Paris und in Tokio auch die Nominierung, aber da war es übers Telefon. Da war es einfach, da sitzt du alleine und freust dich alleine und hast dann aber auch so, rufe ich jetzt die Person an, rufe ich sie nicht an, die nicht nominiert. Also war, ich fand, uns wurde da was genommen in Tokio vor der Nominierung, weil mir, für mich war es immer besonders, das mit den Menschen zu erleben, ist aber vielleicht auch leichter gesagt, weil ich 3-mal nominiert wurde. Ich
das heißt, bei
nicht,
deinen 3 Chancen bist du 3-mal mitgenommen worden, was ja auch zeigt, wie gut du über diese 12 Jahre oder diese 3 Zyklen eben warst. Also immer für die jeweiligen Trainer eine totale wichtige Stütze für diese Mannschaft. Und dann aber trotzdem, und ich frage deswegen so genau auch, weil das total interessant ist, das sind ja Insights, die du als normaler Sportfan jetzt gar nicht so häufig mitbekommst. Und es ist ja dieser Traum, Olympia. Ne? Also dieses, wieder die kleine Charlotte 2004. Ja. Und dann schaffst du das erste Mal und weißt so, okay, große Freude. Andererseits, es bleiben Menschen auf der sportlichen Strecke, deren Traum dann an der Stelle zerplatzt. Das heißt, man ist ja automatisch auch empathisch. Du bist ja auch, glaube ich, ein empathischer Mensch. Das heißt, du, neben deiner Freude leidest du ja mit.
Ich bin ein wahnsinnig empathischer Mensch. Das ist manchmal auch recht, richtig doll anstrengend. Das ist total, also so aufwühlend, diese Zeit vor so einer Nominierung, ganz stressig. Mhm.
Und trotzdem dann Olympia. So, dann ging es damals 2016 nach Rio. Ganz besondere Spiele, Brasilien, du kannst eben trinken, alles, was du möchtest übrigens. Danke. Für alle, die uns videomäßig zugucken, hier, ich habe auch die ganze Zeit meinen Kaffee in der Hand, hier ist alles erlaubt. So, dann bist du da und dann ging das los. Ich habe noch die Bilder vor Augen, dieses Hockeystadion, ein grandioses Hockeystadion, muss man sagen. Ne?
Ja, voll. Ich wirklich, also was da passiert ist, war wie so ein Fiebertraum, weil man hat ja keine Erwartung, man weiß ja nicht, worauf man sich einlässt. Man hört so ein bisschen von den Mädels, die schon mal da waren, so erzählen so ein bisschen, boah, das ist besonders, das Dorf ist ganz besonders und du triffst Menschen, was dich komplett vom Hocker haut, dann stehst du hinter Usain Bolt und möchtest dir einen Milchshake bei McDonald's holen und denkst dir so, ah, den gibt's hier auch und du bist aber, also diese Nähe.
Es gibt im olympischen Dorf ein McDonald's?
Ja, Matthias.
Oh,
das war natürlich 2016 noch.
Ja?
Ja, das war 2016, war glaube ich das letzte Mal.
Achso, da waren die ja einfach Sponsor.
Die waren Sponsor und dann haben die da so ein Mac-Es hingestellt.
Und dann gehen aber auch die ganzen Leistungssportler auch gerne zum Mac-Es und holen sich mal einen
Milchshake. Ja, das ist schon spannend, weil du dann siehst du dann die Menschen, die dann vor ihren Wettkämpfen sich dann da die Sachen holen und denkst, genau. Okay, krass. Nein, also das ist jetzt ein Beispiel, aber das ist so dieses Zusammenleben von 15.000 roundabout Athletinnen und Athleten an einem Ort mit alle die gleiche Passion, die beste Version ihrer selbst zu sein, in einer Sportart, ist ganz egal welche, ihr Land vertreten und so unfassbar stolz zu sein darauf, das machen zu können. Und das entwickelt ein Gefühl in diesem Dorf, das ist wirklich richtig magisch. Also da kriege ich Gänsehaut, werde ich emotional, weil das ist so ein besonderer Moment, dort reinzugehen und zu merken, okay, krass, hier haben jetzt alle ein Ziel und das ist die beste Version ihrer Welt, selbst zu sein. Und das verbindet auf eine Art, das ist unbeschreiblich.
Und vor allem schwer nachzuvollziehen für jeden, der genau das nicht kennt. Ne? Das ist aber diese Faszination,
korrekt,
die natürlich uns als Fans total interessieren, aufhorchen lässt, dass man so denkt, so erzähl mir mehr. Du bist dann mit Usain Bolt in der Schlange beim Essen. Du triffst die anderen Hockeynationen. Du triffst Leichtathleten, Reiterinnen, wen auch immer. Aus den unterschiedlichsten Sportarten. Und alle sind gleich. Das ist das, was ich immer wieder höre. Der größte Weltstar sitzt neben dem Hobbyathleten aus einem kleinen afrikanischen Land, der sich da nominiert und qualifiziert hat. Und trotzdem sind sie gleich. Das ist echt dieser olympische Geist, ja, ne?
Das finde ich auch ganz besonders. Dieses alle sind gleich. Also das ist ein Beispiel aus Paris bei den Olympischen Spielen 2024. Carlos Alcaraz, einer der besten Tennisspieler der Welt gerade, kommt in dieses Dorf und geht in die Mensa rein. Und ich durfte dann ein Bild mit ihm machen. Und weil ich ein großer Tennisfan bin, war ich natürlich ganz doll begeistert. Aber die Art und Weise, wie der mit einem umgeht, und man denkt sich so, heftig, wir sind einfach komplett gleich. Klar, verdient der Millionen über Millionen. Aber ich als Hockeyspielerin aus Zehlendorf treffe den und denke so, ja krass, okay, stimmt. Alle haben genau die gleiche Aufgabe hier, wollen eine Medaille für unser Land holen. Und alles andere ist völlig egal. Ja. Und der geht da rein und ist komplett begeistert von dieser Art und Weise in diesem Dorf. Und das beschreibt es so doll. Und klar, es ist eine total privilegierte Meinung. Und das weiß ich auch, dass das so wenige Menschen erleben dürfen. Aber diese Art und Weise, wie Sport verbindet und wie Olympia verbindet, ist sowas Besonderes. Und das würde ich irgendwie ganz doll vielen Menschen zeigen wollen.
Das zeigst du ja jetzt alleine uns, indem du darüber erzählst, auch in dieser Folge darüber erzählst. Das zeigst du auch natürlich mit einer klaren Unterstützung und einem klaren Bekenntnis auch zu sagen, hey, ich bin hier aus Berlin, ich bin aus Zehlendorf, ich bin hier groß geworden. Ich will gerne diese Spiele in dieser Stadt haben irgendwie, ne? Bei der letzten Entscheidung der Bewerbung muss ich gerade überlegen, nee, warst du noch nicht auf der Welt. Berlin 2000 damals, glaube ich 1994 oder so entschieden worden. Aber du hast das natürlich erlebt und bist damit auch eine perfekte Botschafterin, weil du natürlich darüber berichten kannst und sagen kannst, was dir das als Sportlerin bedeutet hat. Aber auch als Fan, glaube ich, ne? Auch davon zu träumen. Du hast ja auch Spiele, London.
Voll. Peking vorher auch schon. Ja.
Athen, ja. Als junges Mädchen, auch als Fan erlebt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, in unserer Stadt hier ist die Welt zu Gast. Jetzt stell dir vor, in 10 Jahren vielleicht oder in 14 Jahren.
Also mich begeistert es komplett. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder irgendjemand, habe ich jemandem jeweils schon mal gehört, ich finde es ganz doll wichtig, dass Olympia nach Deutschland kommt. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn es nach Berlin kommt, weil ich glaube, wir eine Außenwirkung haben in die Welt. Das ist die Metropole, das ist die kreative, total facettenreiche und jede Person ist hier ganz doll willkommen. Metropole. Nichtsdestotrotz glaube ich, sobald Deutschland sich bewirbt, stehen wir hinter allem. Das ist mir ganz doll wichtig, weil ich natürlich auch so ein ganz kleines Herzschlag für Hamburg habe. Aber ich möchte einmal noch sagen, dass das Olympia in der jeweiligen Stadt, egal ob es jetzt wo auch immer, das bewirkt etwas und es geht ja bei den kleinen Kindern los. Und du sagst es in, weiß ich nicht, 20, 36, 40 oder 44 soll die Bewerbung rausgehen. Das sind also die Kinder, die jetzt in die Grundschule gehen, die dann mit Sport in Verbindung kommen, hoffentlich in irgendeinen Verein. Und es ist ja völlig egal, welcher Sportverein. Aber das ist so eine Bereicherung fürs Leben, wenn Kinder anfangen mit Sport. Und die Unterstützung, die entstehen könnte, wenn Olympia nach Deutschland kommt, nach Berlin kommt, ist so groß, mit allen negativen Seiten, die ich hundertprozentig sehe, die kosten alles, verstehe ich komplett. Ich glaube nur, dass die Bereicherung, was das Gesellschaftliche angeht, was das für die Kinder bedeuten könnte, endlich wieder was zu träumen, das ist, glaube ich, sollte überwiegen, meiner Meinung nach.
Naja, Kosten, wir reden auch in diesen Folgen immer wieder auch über, und ich nehme oftmals auch die Gegenseite ein und sage, hey, und frage meine Gäste auch, ne, was ist deine Antwort auf die Kritiker? Ich kann dir sagen, zum Thema Kosten, es gibt auch ein hohes Maß an Einnahmenseite. Es wird sehr viel über die Kosten berichtet. Es wird aus meiner Sicht zu wenig über die Chancen auch der Einnahmen berichtet. Das ist das eine. Denn nicht nur über einen Ticketverkauf, sondern auch über Marketing, über Sponsoren, über Lizenzen etc. Wird sehr viel Geld auch umgesetzt. Das ist das eine. Es kommen wahnsinnig viele Gäste in dieses Land, die alle in Hotels schlafen müssen, die alle was essen. Das heißt also, das ganze Thema Gastronomie, Infrastruktur der Hotels und so weiter wird weiter ausgebaut. Es wird wahnsinnig viel Geld freigesetzt. Internationales Geld wie auch nationales Bundesgeld für das Thema Sanierung von Straßen, Sportstätten etc. Aber was du gerade ansprichst, das finde ich auch so wichtig. Kinder, die in die Sportvereine gehen und Menschen, die sich, also wir als Erwachsene, die sich motivieren lassen, auch ein Ehrenamt als Trainer auszuüben, auch vor dem Hintergrund, dass man so wahnsinnig viel Bock hat auf Olympia. Das kann ja auch motivieren.
Auf jeden Fall, glaube ich.
Das ist für mich auch immer so ein wichtiger Punkt, wenn ich sehe, dass unsere Kinder Bock haben, Sport zu machen und ich hätte auch Bock, mich noch mehr ehrenamtlich zu engagieren, habe ich auch so schon, aber ich hätte noch mehr Bock, auch zu sagen, ey, ich kämpfe auch mit für dieses Thema Olympia. Und wenn ich weiß, dass mein Sportplatz beispielsweise wieder, was weiß ich, saniert wird, repariert wird oder noch ein anderes Thema, habe ich mich in Paris tierisch drüber aufgeregt. Ich habe mich immer gefragt, warum sind eigentlich die Handballer aus Dänemark so gut? Weißt du, warum die Handballer aus Dänemark so gut sind? Geile Geschichte. Am Wochenende ist in Dänemark jede Sporthalle auf. Du kannst in Dänemark am Wochenende als Eltern in eine Sporthalle gehen und sagen, hier bin ich, jetzt wird, und dann spielen die da. Fußball, Handball, ja. Basketball, was auch immer. Wird viel Handball gespielt, aber du kannst einfach hingehen. Und jeder Erwachsene ist dann auch verantwortlich, entsprechend, ne? Gibt dann natürlich auch einen Hausmeister, der guckt dann und so. Geh doch mal in Deutschland mit deinem Kind auf den Hockeyplatz und komm mit dem Schlägerchen, einfach ich und mein Sohn, gehen mit dem Schlägerchen auf den Hockeyplatz und sagen so, wir wollen einfach nur ein paar Bälle hier hin und her schießen. Da kommt doch sofort, also entweder ist der Platz gar nicht auf, und wenn der Platz auf ist, dann kommt irgendwann irgendein Platzwart angerannt und so, nur für Mitglieder. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Und da brauchen wir ein Umdenken.
Mach das zugänglich. Wir müssen Sport zugänglich für alle machen.
Und zwar einfach.
Ja, komplett. Ja? Bin ich ganz
und da habe ich so ein bisschen diese Hoffnung, dass wenn wir Olympia kriegen, ich bin deiner Meinung, egal in welcher Stadt, wir beide freuen uns, wenn es in unserer Stadt stattfindet, aber dass wir da ein Umdenken haben. Ja. Braucht aber den politischen Willen natürlich auch, ne?
Ja, aber das Ganze, das ist ja ein generelles Thema. Das geht ja jetzt nicht nur um Olympia oder nicht. Es ist einfach die Art und Weise, wie Sport, also was für einen Stellenwert hat Sport in Deutschland? Und wie werden Sportlerinnen und Sportler gewertschätzt? Wie werden Trainerinnen und Trainer gewertschätzt? Das sind alles so Faktoren. Da muss, wenn Olympia dann, also ich hoffe, dass wenn Olympia dann kommt, dass das dann ein Umdenken loslegt. Aber eigentlich muss es andersrum sein. Eigentlich müssen wir anfangen, damit alle Leute zu involvieren, die Leute wertzuschätzen, den Leuten eine Bühne zu bieten und dann kommt es vielleicht automatisch mit dem Olympia. Ich glaube nur, dass das, ja, also wir müssen den Sport zugänglich machen. Lass
ja,
das dabei.
Den Sport zugänglich machen, Wertschätzung trotzdem auch fürs Ehrenamt ist ein nächstes Thema. Übrigens auch eine Wertschätzung für die Leistung unserer Sportlerinnen und Sportler, im Kleinen wie im Großen. Ja. Und da bin ich ganz schnell auch bei einem Sport wie Hockey beispielsweise. Auf der einen Seite rumkrakehlen und so, warum wieder keine Hockeymedaille oder nur der dritte Platz oder whatever. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite 50 Leute oder 30 Leute bei einem Bundesligaspiel und davon von den 30 Leuten sind 28 irgendwelche Eltern oder Freunde. Das ist ja leider die Realität.
Total, so ist es, absolut.
Und genau da braucht es eben auch natürlich auch ein Umdenken, aber auch, dass der Sport auch da wieder einen anderen Stellenwert hat. Ich meine, wir sprechen da eine Sprache und trotzdem finde ich es so spannend, mich immer wieder in die kleine Charlotte zu versetzen, die eben diesen Traum hat und die diesen Traum gehabt hat und diesen Traum vor allem sich erfüllt hat. Nicht nur, dass du eine olympische Medaille gewonnen hast, auch, dass du mit olympischen Enttäuschungen umgehen musstest in deinem Leben, überhaupt keine Frage. Aber du hast dieses Ziel für dich erreicht und dieses Ziel fürs Land auch erreicht und für alle erreicht. Welche Rolle hat Sport in deiner Karriere gespielt? War es alles? Oder fast alles? Oder in deinem bisherigen Leben? Sagen wir mal so, in deinem bisherigen 30-jährigen Leben?
Schon. Das war ein Zufluchtsort auch. Also ich war nicht gut in der Schule. Das immer ein bisschen hängen lassen, war so, okay.
Pff. Wo warst du auf der Schule?
Ich war auf dem Werner-von-Siemens-Gymnasium in Zehlendorf und war halt lieber auf dem Hockeyplatz. Mhm. Es war immer der Zufluchtsort. Mein Hockeyschläger stand immer in der Garage. Mhm. Und wenn unsere Kinderfrau nicht da war oder die da war da und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe zu unserem Nachbarn und habe meinen Schläger genommen und bin auf den Hockeyplatz gefahren. Ich habe den ganzen Tag Hockey gespielt. Und deswegen war das schon sehr schnell sehr, sehr doll mein Zufluchtsort. Und es war auch total schnell ein positives Feedback, ne? Also das war ja recht schnell sehr erfolgreich. Also ich habe dann viele Mannschaften hochgespielt. Ich durfte dann bei Älteren mitspielen, obwohl ich eigentlich noch gar nicht in dem Alter war und so. Und die Wertschätzung, die von außen kam, hatte das dann auch immer suggeriert, oh ja, das ist ja, die macht das ja richtig gut. Hm. Und das kommt dann natürlich bei so einem kleinen Kind an und merkt so, ah, okay, das so läuft's, cool. Wenn ich gut bin, kriege ich Wertschätzung und solche Sachen. Und deswegen war, würde ich sagen, Hockey schon immer oder Sport, ja, das Ding.
Warum hast du so früh, und da sage ich voller Respekt, so früh aufgehört? Also du hast dich vor einem Jahr entschieden aufzuhören mit 29. Das ist jetzt auf den ersten Schritt, denkst du so, also früh, warum?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Stelle ich mir heute auch immer mal wieder. Gab viele Faktoren. Der größte Faktor, würde ich sagen, war für mich der Trainer- und der Staffwechsel nach den Olympischen Spielen in Paris. Da war einfach ein kompletter Wechsel. Also der ganze Staff, mit dem wir uns auf Olympia in Paris vorbereitet hatten, ist gegangen. Mhm. Und es war klar, es wird komplett neu. Mhm. Viele Mitspielerinnen von mir, mit denen ich jahrelang gespielt habe, die auch 3 Olympischen Spiele mitgemacht haben, haben mehrere gesagt, wir hören auf. Und ich bin jemand gewesen, die immer sehr, sehr viel, vor allem nach meiner Knieverletzung 2019, immer unfassbar viel Zeit im Gym und in Verletzungsprophylaxe und solchen Sachen investieren musste. Also,
was hattest du da für eine Verletzung für alle, die nicht
ich hatte mir
tief
das,
im Thema sind?
Hatte mir das Kreuzband gerissen und den Oberschenkelknochen gebrochen. Also hab mir da wirklich einen kompletten Totalschaden zusammengeholt.
Auf dem Hockeyplatz.
Auf dem Hockeyplatz. Wäre ja auch langweilig, wenn es irgendwo anders gewesen wäre. Und habe dann mich zurückgekämpft und bin mit ganz wunderbaren Menschen in der Reha und im Physiobereich wieder zurückgekommen und habe aber ab dem Punkt gemerkt, was ich eigentlich alles da reinstecken muss, rein körperlich, um jedes
das
Mal
Weltniveau
gesund
zu halten.
Korrekt, um jedes Mal Weltklasse zu sein. Und das kam dann nach Paris auch wieder so ein bisschen hoch. Ich so, boah, das ist richtig anstrengend. Und dann kam noch dazu, dass ich kurz vor dem Ende meiner Masterarbeit war und gedacht habe, okay, jetzt muss ich das mal fertig machen und nie gut darin war, Dinge gleichzeitig zu machen. Das war immer so ein bisschen so ein Entweder-Oder. Also man hatte irgendwie entweder 100% in den Hockeysport reingesteckt oder dann zwischenzeitlich immer mal wieder so Uni-Sachen versucht zu dribbeln. Aber habe es nie so gut hinbekommen, beides gleichzeitig zu fahren. Und es war klar, dass wenn ich eine Masterthesis im Bereich Architektur machen möchte, dann muss ich da voll 100% dahinter stehen. Und dann war die Schlussfolgerung für mich in dem Moment, ich höre auf.
Krass. Eine schwere Entscheidung, glaube ich, nach einem solchen Weg. Nachvollziehbare Gründe, total nachvollziehbar, aber eben auch eine Entscheidung, die du dann für dich getroffen hast, die aber, ich glaube, die man leicht erzählen kann, so wie du das jetzt tust, aber es hat ja für dich einen Einschnitt in deinem Leben, zumindest wenn wir dir richtig zugehört haben, weil du vorhin gesagt hast ja, der Sport war immer für mich alles und ich habe jede freie Sekunde auf dem Hockeyplatz verbracht. Dann zu sagen, boah ja, es ist anstrengend, boah ja, ich muss meine Masterarbeit machen, boah ja, weiß ich nicht, und macht der Körper noch so mit und ich muss mehr investieren als andere, weil XYZ. Und trotzdem steht ja der Schläger in der Ecke, ne? Tough.
Ja, also ich muss sagen, dass ich schon das komplett unterschätzt habe, wie doll man strugglen kann, wenn man so eine Passion aufgibt. Also, und auch das ist nicht nur die Art und Weise, wenn man auf dem Hockeyplatz steht, das Zwischenmenschliche mit den Mädels. Mir fehlen so viele Dinge, die nichts mit dem Hockeyschläger an sich zu tun haben. Also
zum Beispiel?
Naja, es sind so Kleinigkeiten, wie wir dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Streben nach etwas Größerem, was einen, wo man alles unterordnet, wo man irgendwie komme, was wolle, durchzieht. Oder die Struktur, die einem ja auch diese Jahrespläne, wir haben einen Jahresplan bekommen, hallo. Ich wusste vom 1.1. Bis zum 31.12. wusste ich genau, was ich an jedem Tag mache. Und es sind so viele Sachen, die dann einfach nicht mehr da sind. Und das Allergrößte, was mir fehlt, ist der Austausch mit den Menschen. Also ich merke total, wie schlecht ich alleine bin. Ich gehöre in den Teamsport und dann habe ich jetzt in einem Büro angefangen zu arbeiten, in einem Architekturbüro, wo ich total viel alleine saß und habe gemerkt, okay, das geht nicht. Ich muss hier weg. Ich kann das nicht machen.
Und wo ist mein Team?
Korrekt. Wo ist mein Team? Wen kann ich besser machen? Das sind so Kleinigkeiten. Es geht nur.
Und aber das hast du ja dein ganzes Leben lang immer gemacht. Du hast immer ein Team gehabt.
Ich habe immer eine Mannschaft gehabt und ich wusste, was meine Rolle ist. Das ist auch schwierig, da ich nicht weiß, was meine Rolle gerade ist.
Was war deine Rolle in deiner Mannschaft oder in deinen Mannschaften?
Die Rolle in meinen Mannschaften war zu 99%, ich bin dafür da, die Tore zu schießen. Und wenn ich das nicht gemacht habe, wusste ich, okay, das Spiel war bescheiden. Und wenn ich es gemacht habe, okay, gutes Feedback. So.
Und vor allem hast du ja dein Spiel beendet und es gab Applaus und Schulterklopfen. Stichwort Anerkennung, gesehen werden von der Gesellschaft. Jetzt stehst du morgens auf, gehst ins Büro. Hast ja einen Beruf für dich gewählt. Toller Beruf übrigens. Also, ne? Architektin Charlotte kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn ich nochmal ein Haus baue, rufe ich dich an.
Ja, bitte. Ja.
Aber, schwer. Ich stelle es mir richtig schwer vor, auf einmal nicht mehr diese Erfüllung dieses Lebens zu haben. Wenn es dir zu viel ist, sagst du mir Bescheid. Ne? Aber trotzdem finde ich das spannend, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch, ne? Weil wir immer den Applaus sehen. Und wir sehen die Goldmedaille oder die Bronzene oder den was auch immer. Die Tore, den Jubel. Ja. Am Ende gehst du alleine ins Bett. Hast dich irgendwann entschieden oder ne, bist mit dir alleine, hast dich irgendwann entschieden, eigen entschieden. Ich höre jetzt auf, ich will jetzt nicht mehr. Und vielleicht ist diese Entscheidung sehr jung, ehrlicherweise. Und vielleicht ist diese Entscheidung ist offensichtlich eine, mit der du struggles. Fehlt dir Applaus?
Bestimmt auch manchmal, klar. Weil so eine Wertschätzung, dieses...
Boah, was eine geile Zeichnung, yeah!
Genau, das hörst du ja nicht. Also, das hörst du ja nicht und das ist auch gut so, weil die sind bestimmt auch nicht so gut. Nee, das hörst du ja nicht. Aber auch so dieses schnelle Feedback. Also ich weiß gar nicht, ob das der Applaus ist. Vielleicht ist es das auch ein bisschen, aber ich glaube gar nicht so größtenteils. Sondern auch so diese schnelle Resonanz. Also bestes Beispiel, ich schreibe eine E-Mail an jemanden, weil ich irgendwas wissen möchte. Und der antwortet mir irgendwie 3 Wochen später. Nein, eine Woche später. Und dann rufe ich den in dem Moment an, weil ich denke, okay, der hat mir jetzt gerade eine Mail geschrieben. Perfekt, ich kann ihn kurz anrufen. Ich habe nämlich noch eine Frage. Und dann geht der nicht ans Telefon. Und dann denke ich so, okay, alles klar, dann schreibe ich jetzt noch mal eine Mail zurück. Und dieses Langwierige, dieses Langsame, dieses nicht zu Potte kommen, das ist mir nicht, die Resonanz fehlt. Und dann sitzt du da alleine im Büro und wartest dann noch mal eine halbe Stunde und denkst du so, ja, okay, cool. Ich habe heute wieder 3 Mails rausgeschickt. Top, gute Leistung heute. Aber das ist halt einfach nicht das, worauf ich Bock habe. Und probiere mich jetzt ein bisschen im Trainerin sein, um da vielleicht so diesen emotionalen Teil wieder zurückzufinden, dieses Zugehörigkeitsgefühl wieder zurückzufinden.
Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, sogar in deinem Sport zu bleiben. Also so wie du über deinen Sport sprichst und auch über deinen Weg sprichst, ist es ganz wichtig, Trainerin, glaube ich, zu sein, Betreuerin zu sein, mit so viel Erfahrung ausgestattet. Du hast vorhin Natascha Keller angesprochen. Ich glaube, eine Person, die wir beide gleichermaßen sehr schätzen und lieben. Und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe, wiedersehe, auf dem Trainingsplatz stehend irgendwie und da irgendwie mit den Kindern arbeiten. Und das ist toll. Ne? Diese Erfahrung weiterzugeben kann natürlich auch total viel geben. Aber ich glaube, dass das brutal wichtig ist für dich, so wie du darüber erzählst, in diesem Sport zu bleiben. Und du hattest wahrscheinlich den ersten Impact und hast gedacht, boah, nee, jetzt erstmal loslassen, raus aus allem.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vor einem Jahr, habe ich da komplett alle Zelte abgebrochen und habe mich da erstmal komplett zurückgezogen und gedacht, jetzt lasse ich das mal ganz komplett in, lasst mich bitte alle in Ruhe.
Aber der Schritt ins normale Leben ist schwer.
Brutal schwer, brutal schwer. Also ich bin ganz doll glücklich, dass meine Frau an meiner Seite mich da so durch die, ja, doch sehr schwierige Zeit durchgezogen hat und mich jetzt immer wieder daran erinnert, was denn eigentlich alles schon passiert ist und was alles schon gut gelaufen ist und dass es jetzt immer weiter wieder bergauf geht. Aber das ist schon, das hat mir jetzt einfach gefehlt, dieser Austausch mit diesen Hockeyspielerinnen und Spielern und dieses Leuchten in den Augen zu sehen, wenn man denen was sagt und so merkt, so boah, die setzen das um und dann funktioniert das, dann schießen die am besten ein Tor oder so und dann denkt man sich so, boah, man kann einen riesen Impact haben an Mädels und Jungs oder Herren und Damen, einfach seine Erfahrung zu vermitteln. Und deswegen glaube ich, dass es schon ein guter, oder jedenfalls vielleicht nicht nur, aber zum Teil irgendwie einfach ein bisschen was auch zurückgeben ist. Ne? Also man da ja so viel erlebt und erfahren dürfen durch diese Sportart und dem so ein bisschen was wiederzugeben, das soll auf jeden Fall Teil des Lebens sein, ja.
Und jetzt hast du gerade trotzdem auch deine Frau angesprochen, Familie, ganz wichtig natürlich, ne? Da den Rückhalt zu haben, schon auch irgendwie aufgefangen zu sein. Also du bist nicht allein, aber du bist trotzdem natürlich in deiner Entscheidung allein, weil es ist ja, also egal wie gesund oder auch wie stark das Umfeld ist, in deiner Entscheidung bist du ja.
Man ist einsam, ja.
Mit dir, ne? Das stelle ich mir ganz, ganz schwer vor, wenn etwas ein Leben lang so bestimmt war wie bei dir der Sport. Das heißt, wir werden dich irgendwann schon an der Seitenlinie sehen. Du bist ja auch ein Typ, oder? Du kannst ja.
Ich glaube auch, dass es ganz
so vorneweg geil. Das könnte sehr. Also das Feedback wird dir schon der ein oder andere Trainer gegeben haben.
Ich glaube auch, da ist eine Nische.
Ja, das ist eine Nische. Aber das ist auch trotzdem natürlich auch ein Weg, wo du wieder unten anfängst, ne? Also
da
beginnen wieder die Brötchen ganz klein zu sein.
Andererseits ist das natürlich in der Hockeybranche, da hilft der Name jetzt schon noch so ein bisschen, ne? Also muss man schon sagen, dass man da Möglichkeiten aufgezeigt bekommt, dadurch, einfach weil man 14, 15 Jahre lang international Weltklasse-Hockey gespielt hat, das hilft natürlich schon, klar.
Das hilft, das glaube ich auch natürlich auch da. Aber dann die Erfahrung und die Arbeit und ob das wirklich am Anfang mit den Kindern oder mit der zweiten Mannschaft oder mit wem auch immer oder vielleicht irgendwann auch mit der ersten. Also das ist wahrscheinlich schon, das muss ja dein Ziel sein. Also du bist ja, wo du warst, war immer oben.
Es ist, Matthias, du sprichst es an, es ist schwierig. Jedes Mal den Anspruch zu haben, die Beste in irgendwas zu sein, ist komplett nervig. Wirklich.
Ja, weil es aber immer so war, weil es halt
es hat immer funktioniert und es war immer das Feedback. Mhm. Und jetzt geht's halt von neu wieder los. Und das ist Akzeptanz.
Aber ich glaube, in 5 Jahren reden wir und dann.
Genau, dann bin ich entweder Star-Architektin oder Trainerin oder was. Ja, okay, wir sprechen in 5 Jahren.
Ich glaube Trainerin und im Nebenberuf noch ein bisschen Architektin oder so. Glaube ich schon.
Lass uns vorher sprechen.
Ja, wir sprechen auf jeden Fall vorher. Und wir sprechen ja jetzt vor allem auch und wir sprechen ja auch über irgendwie diese Faszination. Also die Faszination Olympische Spiele, Paralympische Spiele in Berlin, die teilst du genauso wie wir alle und hast wahrscheinlich auch immer manchmal diesen Blick nochmal zurück auf die kleine Charlotte, die davon auch träumt. Und trotzdem auch nochmal die Frage an dich. Wenn wir an die Menschen denken, die gar keinen Bock auf Olympia haben, die finden das richtig scheiße. Richtig, es geht gar nicht. Und ne, wie würdest du mit deinen Worten nochmal beschreiben, warum es für Berlin eigentlich das Beste ist?
Dazu möchte ich, bevor ich das beschreibe, möchte ich eine Sache sagen. Ich glaube, ein ganz großer, wichtiger Faktor ist, dass du es zugänglich für alle Menschen machst. Weil
Olympia.
Ja, also dass es an jeder Straßenecke überall, keine Ahnung, übertragen wird oder irgendwie die Möglichkeit gibt, das ein bisschen aufzufangen.
Fanfeste. Absolut.
Ganz genau, weil es ist, glaube ich, das meinte ich am Anfang ja schon, diese privilegierte Bubble und als Athletin kenne ich es nur, dass ich habe eine Akkreditierung und man kommt überall rein und man ist, das hat ja keiner und die Art und Weise, wie das dann in der Stadt gestreut wird, muss eben für alle zugänglich sein und du brauchst an jeder Ecke Public Viewing und irgendwie Möglichkeiten, dass die Menschen das erleben. Und wenn ich jetzt Kritikerinnen und Kritikern das sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich das an Emotionen knüpfen im Sinne von Sport verbindet. Sport bringt Menschen zusammen, die noch nie in ihrem Leben irgendwas miteinander zu tun hatten.
Übrigens auch Sportfans, ne?
Genau, das meine ich auch. Ich meine, die Sportlerin ist das eine, aber die Fans. Also es kommen Menschen aus aller Welt in diese Stadt und schauen sich eine Sportart an und kennen XYZ nicht und haben dann aber einen gemeinsamen Nenner in dieser Sportart oder in dieser Nation. Und ich glaube, dass das Emotionen auslösen kann und Verbindungen schaffen kann, die man ein Leben lang haben wird. Und es gibt ja wahnsinnig viele Fußballbeispiele mit irgendwelchen Public Viewing kurz vorm Brandenburger Tor und 2014 sind die Fußballer Weltmeister geworden und ich stand da und umarme Menschen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt und diese Verbindung, die Sport schaffen kann, wäre mein Hauptargument, weil es ist eine Emotion, die in dieser Stadt oder generell im Leben zurzeit selten vorhanden ist.
Weil wir natürlich so eine gespaltene Situation haben in Deutschland, ne? Sehr viel links, sehr viel rechts, sehr viel wenig Grauton.
Korrekt, total viel Schwarz-Weiß.
Wir betrachten viel zu sehr nur die eine Seite der Medaille, nicht die andere. Wir hören einander nicht zu, das sind zu viele Dinge.
Ich glaube auch dieses Zuhören und Respektieren, dass es auch andere Meinungen gibt und wahrnehmen und nicht immer direkt canceln oder haten oder wie man das heutzutage nennt. Ich glaube, darauf eingehen, das Wahrnehmen und den auch den Raum geben, dass das natürlich völlig legitim ist, so eine Meinung zu haben. Und ich glaube aber eben auch, dass man Menschen manchmal vom Gegenteil überzeugen darf und kann und muss, indem man Dinge einfach tut. Und ich glaube, dass das gilt auch ein bisschen für unsere generelle Olympiabewerbung, weil wenn die Sportereignisse dann in der Stadt sind, dann sind alle ganz, 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 ganz doll begeistert. Und ich glaube, dass das mit dieser Bewerbung, die ja jetzt auch online wunderbar zu sehen ist und alle Menschen, die sich damit irgendwie auseinandersetzen wollen, schaut euch das an. Die Seite ist perfekt. Man kann das wirklich genau sehen und auch bei Instagram schon wahrnehmen, wo die jeweiligen Sportarten stattfinden sollen. Das sind alles Sportstätten, die es schon gibt oder die irgendwie umfunktioniert werden für diesen Moment. Und ich glaube, dass das, wenn man sich mit den Dingen auseinandersetzt, dann kann man schon sehr viele positive Dinge davon abgewinnen.
Wichtiger Punkt, den du ansprichst. 97% der Sportstätten sind da. Correct. Natürlich muss die eine oder andere saniert werden, überhaupt gar keine Frage. Und trotzdem haben wir, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, in Berlin eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Es gibt ein fantastisches Olympiastadion. Ich habe jetzt nur gerade mir die Frage gestellt, wo wird eigentlich Hockey gespielt? Weißt du das?
Ich hoffe, nebendran in dem Olympiastadion. Wir haben nebendran, neben dem Olympiastadion ist ein Hockeyfeld.
Und dass man
auch
da
mit Tribüne und also das ist, ich hoffe, dass das da stattfindet. Aber vielleicht gibt es das auch in Zehlendorf. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das weiß ich ehrlicherweise gar nicht.
Auch noch nicht auseinander. Ich habe ja, hab mir 0,0 bisher mit auseinander. Hätte ich eigentlich in Vorbereitung auf diese heutige Folge mal machen können. Aber gut, auch das werden wir herausfinden. Es ist ja auch noch lange hin. Wichtig ist einfach, dass wir es bekommen. Und ich finde, du hast den schönsten Satz eigentlich gesagt, dass wir es jedermann zugänglich machen, weil das ist etwas, was ich persönlich in Paris auch erlebt habe. Ich bin in Paris sehr viel Uber gefahren. Und ich habe dann immer von A nach B und viel so mit so Elektrofahrrädern gemacht, aber nach der legendären Hockey-Party-Nacht warst du da auch?
Das war unser, da haben wir glaube
ich. Oder habt ihr noch gespielt oder was war denn da?
Achso, nee, wir sind ja schon ausgeschieden gewesen.
In diesem Club?
Ich war
in
da nicht
Club,
dabei. Oh ja, ich weiß genau, wo du warst, weil da fahren viele Mädels von uns, aber
oh
ich bin
Gott,
da nicht hingegangen. Nee.
Morgens
aber die Hockey-Partys munkelt man sollen ja ganz gut gewesen.
Ich erinnere mich morgens um 7 auf einer Kreuzung alleine, ohne Geld, ohne Kreditkarte stehen. Naja, auf jeden Fall fand ich einen Uber-Fahrer. Egal. Der hat alte Geschichten, schön. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Leute damals mir erzählt haben, naja, Olympia ist hier nur was für die Reichen. Und wir alle können uns hier die Tickets nicht leisten und so weiter. Deswegen hast du eigentlich einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und das finde ich, das muss man, glaube ich, egal wo die Bewerbung dann laufen wird, auch im Internationalen, ich glaube, das muss ein ganz, ganz zentraler Punkt werden. Und ich glaube auch, dann schaffen wir es, den ein oder anderen noch mitzunehmen. Weil Spaltung haben wir ja nun wirklich genug, ne?
Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das eine ist dann, wenn Olympia dann da ist, dass es für alle zugänglich gemacht wird, weil klar, die Tickets teuer, auf jeden Fall, gar keine Frage, dass das für alle zugänglich gemacht wird, aber die Entscheidung wird ja jetzt irgendwann gefällt, wann Olympia, ob es nach Deutschland kommt, ob es nach Berlin kommt.
Naja,
also jetzt in Deutschland, im September, das ist klar, welche deutsche Stadt sich
und
bewirbt.
Und dann,
glaube
ich, 28.
Ah, okay. Aber, und das ist ja dann genau der Startschuss, wenn die Sanierungen losgehen, die Gelder fließen sollen, dass Trainerinnen und Trainer ausgebildet werden und dass das Sport für jeden zugänglich gemacht wird. Und das ist, glaube ich, das ist die eine Seite und die andere Seite ist dann natürlich letztendlich, wenn es stattfindet, es wirklich für alle zugänglich zu machen. Aber ich glaube, der Teil geht vorher los, dass wir die Kinder zum Sport bringen, dass sie solche Träume sich erfüllen können, wie
dafür
ich es damals
konnte.
Dafür
braucht es aber dann engagierte Trainerinnen wie dich.
Ja, genau.
Zum Beispiel. Und ganz interessant, letzter Punkt vielleicht nochmal auch, weil du das sehr eindrücklich, finde ich, beschrieben hast. Und ich glaube, jeder konnte da auch ein bisschen mit dir mitfühlen. Du hast jetzt diesen krassen Schritt machen müssen vom Sportleben, ein Leben für den Sport, mit dem Sport, gemeinsam mit einem Team hin zu einem normalen Leben, wie es die meisten führen von uns. Morgens zur Arbeit, abends nach Hause, wie auch immer. Ne? Der normale Alltag fühlt sich dann schon ein bisschen anders an. Und ich glaube, du hast jetzt für dich den Struggle und die Challenge, irgendwie so diesen Mittelweg, glaube ich, zu finden, ne?
Genau. Alles ist irgendwie eine Balance. Und irgendwann habe ich die auch wieder. Und dann geht's wieder mit voller Energie. Und ich habe wirklich, wenn es die richtige Passion ist, dann opfer ich das alles auf. Da würde ich sagen, let's go. Ich bin all in. Die habe ich noch nicht gefunden und die suche ich.
Die suchst du gerade.
Mhm.
Und vielleicht ist der ein oder andere, der uns zuhört und sagt, hey,
Stapi, komm hier.
Ja, ich hab da eine Idee. Nein, aber so, ne? Oder ist das eigentlich für dich? Ist es für dich eigentlich? Ist da auch ein Thema jetzt tatsächlich, wenn man in so einer, Identitätskrise ist, glaube ich, viel zu viel, ne? Oder so. Aber du bist dann schon, du bist so ein bisschen suchend gerade. Wo ist eigentlich meine Lücke? Bist du dann jemand, der auch sagt, ich lasse mich da beraten, ich hole mir da Hilfe von außen? Weil das ist ja etwas, wer wachsen will, profitiert von einem Trainer. Suchst du gerade einen Trainer für dein Leben?
Auf jeden Fall. Also ne, suchen tue ich ihn nicht, ich habe ihn schon, aber klar, natürlich suche ich mir Hilfe, weil ich genau, wie du sagst, wir sind auch jetzt, ich kann es nur auf den Sport beziehen, aber es ist ja immer, man wird durch ein Team drumherum einfach besser und dann sucht man sich die richtigen Personen, die da irgendwie einem was an die Hand geben können, damit man irgendwie zum Ziel findet. Und klar, habe ich da ganz fabelhafte Menschen in meinem Umfeld, meine Frau ganz vorne mit dabei, die einfach ja, mich dadurch durchführen. Und das ist gut so. Und ich bin mir ganz doll sicher, dass es ganz bald irgendwann eine Passion, wie ich es immer nennen muss, geben wird.
Und ich hoffe, dass wir eine Entscheidung haben werden, neben deiner Passion.
Ja, bitte.
Und neben all dem, dass wir uns für Olympische und Paralympische Spiele in Berlin bewerben dürfen, international. Das wäre eine große Freude. Wir sind uns einig, dass wir uns auch hinter eine andere deutsche Bewerbung stellen werden. In diesem Fall sind wir aber nun beide aus Berlin und hoffen eben einfach beide für unsere Stadt und für das, was hier eben passiert. Und ich glaube, die Vorteile, aber vor allem auch die emotionalen Punkte hast du auf eine beeindruckende Art und Weise heute hier herausgearbeitet. Dafür danke ich dir.
Vielen Dank,
ganz,
dir.
Ganz herzlich. Schön, dass du unser Gast bist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wenn es gefallen hat, dann gerne 5 Sterne dalassen. Gerne uns folgen auf Spotify, Apple und Co. Das hilft natürlich auch. Und gerne erzählen Sie weiter, dass es diesen Podcast gibt. Berlin gewinnt mit Olympia. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn immer mehr Menschen uns hier hören, weil es eben genau diese Geschichten sind, wie von Charlotte Stapenhorst, aber auch wie unsere Folgen bisher, Elena Semichin zum Beispiel oder Paul Drucks, der Handballer auf dem Weg zum Füchse-Chef, genauso wie Nina Meinke, die zweifache Boxweltmeisterin. Also einfach nochmal runterscrollen und gucken, was wir bisher alles schon so hatten. Heute Charlotte Stapenhorst, was mich total freut, dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön.
Vielen Dank, Matthias.
Komm gut. Was baust du gerade? Irgendwie
in Neukölln ein Wohngebäude mit 20 neuen Wohneinheiten.
Siehst du, also, wir brauchen Wohnungen. Wir brauchen Wohnungen. Würde übrigens ein olympisches Dorf dann auch bedeuten, ne?
Korrekt. Genau.
Daraus werden auch Wohnungen gemacht. Stichwort hier Nachhaltigkeit. Also, viel Erfolg dafür. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Alles Liebe. Bis bald. Wir sehen und hören uns in 14 Tagen.